Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Mein Name ist Gero Hesse und ich freue mich heute total. Bin auch ein bisschen aufgeregt, was immer gut ist, denn ich habe hier eine Dame zu Gast, die ich schon oft gehört habe, gelesen habe und wo ich mich sehr, sehr freue, dass sie in den Saatkorn Podcast heute gekommen ist. Und zwar ist das Professorin Dr. Katharina Zweig. Sie ist eine der profiliertesten deutschen KI-Expertinnen und ist als Informatikerin und Leiterin des Algorithm Accountability Labs an der RPTU Kaiserslautern Landau tätig. Dort verbindet sie technische Expertise mit gesellschaftlicher Verantwortung und als Bundesverdienstkreuzträgerin wurde sie mehrfach für ihre Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet. Sie lernt das Publikum, was KI wirklich kann, aber auch, wo die Grenzen liegen und schreibt Bestseller wie beispielsweise Weiß die KI, dass sie nichts weiß. Herzlich willkommen im Saatkorn-Podcast, Frau Professorin Dr. Katharina Zweig. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr leicht, hier Ja zu sagen.
Das freut mich sehr. Starten wir doch einfach mal los. Wie sind Sie denn eigentlich selbst beim Thema KI gelandet? Was fasziniert Sie daran? Wie sind Sie in diese Richtung gekommen?
Ja, das ist ein bisschen verwickelt. Ich habe nämlich als Biochemikerin angefangen und dann habe ich nebenbei Informatik studiert nach dem Motto, naja, so ein bisschen Webdesign kann ja nicht schaden. Ich hatte also gar keine Ahnung, was die Informatik ist und habe mich dann sehr verliebt in das Algorithmendesign. Also das heißt, ich habe selber Algorithmen mir erdacht. Ich habe mathematisch bewiesen, dass die tatsächlich korrekt sind. Ich habe sie implementiert. Ich habe mit Biologen, Medizinern, allen möglichen Leuten zusammengearbeitet und war in so einer Community, wo ich gemerkt habe, bei der Analyse sogenannter komplexer Netzwerke, also wer kennt wen, dass manchmal es gar keine Theorie gab, warum man jetzt diese Methode zur Analyse des Netzwerkes nimmt und nicht jene. Da gibt es manchmal 60 verschiedene Methoden, die heißen alle ähnlich. Warum nimmt man jetzt die eine und nicht die andere? Und damit habe ich, also da habe ich ein großes Lehrbuch zugeschrieben. Und dann kam ein Journalist auf mich zu, Matthias Spielkamp, und hat gesagt, hast du gehört, Algorithmic Accountability ist ein neues Thema. Denn das, was du da machst, das ist eigentlich beim Bereich des maschinellen Lernens, der sogenannten KI, noch viel, viel schlimmer. Denn da gehen diese ganzen Zahlen als Input ein und dann macht die Maschine damit irgendwas. Und das war der Anfang einer NGO namens Algorithm Watch. Da bin ich zwar nicht mehr praktisch tätig, aber unsere Mission ist noch die gleiche, nämlich Menschen aufzuklären, was diese Systeme eigentlich können und was sie nicht können. Und da versuchen wir alle sehr differenziert mit umzugehen.
Wenn wir darüber so sprechen, wie würden Sie denn künstliche Intelligenz heute 2026 definieren? Und was sind vielleicht auch Missverständnisse in dem Kontext?
Ja, wir haben da so ein Turmbau-zu-Babel-Problem, denn dieser Begriff bezeichnet eigentlich drei sehr verschiedene Dinge. Einmal das Forschungsfeld, also wir haben das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, da geht es um das Feld. Dann haben wir natürlich Lehrbücher, da geht es eher um die Methodik. Und um das Ganze total verwirrend zu machen, nennen wir jetzt auch noch die Software, die diese Methoden verwendet, die sogenannte künstliche Intelligenz. Und den Gründungsvätern ging es eigentlich darum, dass damit der Computer befähigt werden soll, Dinge zu erledigen, die beim Menschen Intelligenz erfordern. Und Sie sehen schon, sehr viel besser ist diese Definition auch nicht geworden. Und die schließt eigentlich auch den Taschenrechner mit ein. Und irgendwie ist das ja auch nicht ganz falsch. Im Mittelalter, wenn man da auftauchen würde mit so einem Taschenrechner, wäre man der Held oder die Heldin. Also insofern, künstliche Intelligenz ist für uns als Normalbürger meistens das, von dem wir gedacht haben, das kann der Computer bestimmt nicht. Und dann wird eben diese Mauer gerissen und dann vergessen wir es eigentlich schon. Also wer hat denn heute Morgen, als er sein Handy per Gesicht geöffnet hat, daran gedacht, dass das auch ein KI-System ist? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal öffnet es bei mir auch nicht, weil mich mein Telefon nicht erkennt. So zerknautscht kann ich aussehen.
Ja, das ist mir auch passiert, speziell als auf einmal die Brille dann öfter mal auf meiner Nase war. Ne?
Genau.
Aber inzwischen ist mit Brille und ohne Brille möglich. Hat ein bisschen gedauert, aber geht jetzt. Genau, jetzt heißt ja Ihr aktueller Spiegel-Bestseller, weiß die KI, dass sie nichts weiß? Gute Fragestellung, denn wenn man selbst so fröhlich am Prompten ist, also mir geht's zumindest so, vergesse ich manchmal, dass ich ja eigentlich ja mit einer Maschine spreche und im Grunde genommen nicht einen echten Dialog hier führe, ne? Also unter Menschen. Und gleichzeitig habe ich auch in irgendeinem KI-Webinar gelernt, es hilft, wenn du die KI eigentlich behandelst, als sei sie ein Mensch, als sei sie wie ein Praktikant unterwegs, im Sinne von, wie briefe ich jetzt die KI eigentlich, ne? Also zurück zu dem Titel, weiß die KI, dass sie nichts weiß. Was bedeutet das und warum ist es wichtig, das im Kopf zu haben?
Ja, das hört sich ja immer so an, als wäre die Maschine, als hätte die Wissen. Dabei kopiert sie einen bestimmten Sprachstil, der bei Menschen eben eigentlich nur dann auftaucht, wenn jemand wirklich ein Experte ist oder ein professioneller Schwindler. Also das heißt, wir haben in den letzten Jahrhunderten gelernt, dass wenn jemand eine bestimmte Sprechgeschwindigkeit hat, keine M's, nicht wegguckt, wenn bestimmte Fachwörter drin aufkommen, dass diese Person dann sicherlich ein Experte oder eine Expertin in ihrem Feld ist. Und das ist bei den Maschinen anders. Die wählen ihre Wörter ja nicht intentional aus, sondern die haben anhand riesiger Textmengen gelernt, wann in welchem Kontext welches Wort wahrscheinlich ist. Und die ursprüngliche Idee von Bengio et al., einem Forscher, war, dass man dem Computer beibringt, dass zwei Sätze wie die folgenden im Wesentlichen ähnlich sind. Die Katze spaziert im Café herum, der Hund tollt auf dem Deich. Beides Male geht es um Tiere, die sich bewegen können, sie haben eine Bewegungsart und sie sind an einem bestimmten Ort. Und diese grundlegende Idee, die war wirklich genial. Und das heißt, Sprachmodelle können sehr gut bewerten, welche Wörter zueinander ähnlich sind, weil sie im selben Kontext auftauchen. Und das heißt aber auch, dass sie manchmal Sprachmuster miteinander vermischt, sodass etwas faktisch Falsches herauskommt. Aber wir als Menschen sind es ja nur gewöhnt, mit intelligenten Personen zu reden, die eine Intention haben, wenn sie sprechen. Und wir interpretieren die Intelligenz in die Maschine und in das Gesagte der Maschine hinein. Und dieses Überwältigtsein, man vergisst das, das ging mir gerade bei Lanz so, da hat der Sascha Lobo sein ChatGPT-App rausgeholt und er redet mit ihr. Ich tippe immer nur, auch um mir eine gewisse Distanz zu wahren. Und ich war wieder völlig überwältigt. Das klang so menschenähnlich, kleines Lachen, ein M, ein Einatmen. Also meine persönliche Schutzmauer, trotz all meines Wissens, wird da sofort überrannt.
Ja, ich habe die Folge auch gesehen, die Markus-Lanz-Folge. Und ich nutze es selber oft so, wenn ich im Auto bin, ne? Also wo ich, wenn ich halt nicht selber tippen kann, aber sozusagen Dialog zu führen und dann zuzuhören. Und die Gefahr ist, selbst wenn man das alles weiß, dass es nur in Anführungsstrichen Algorithmen sind, die ist halt riesengroß, diese Distanz zu verlieren, ne? Genau wie Sie gerade sagen, vielleicht ist es schlau, eine gewisse Distanz sich ganz bewusst aufzuerlegen. Und gleichzeitig ist es halt so, das hatten wir gerade auch schon implizit angesprochen, dass KI überall Einzug hält, beziehungsweise schon lange Einzug gehalten hat. Gibt ja kaum einen Bereich, der irgendwo technologischen Hintergrund hat, der nicht davon betroffen ist. Sie schütteln den Kopf so ein bisschen nach dem.
Bei so All-Aussagen, ne, da kommt der Wissenschaftler in mir hoch und ich muss jetzt erstmal nach den Ausnahmen suchen. Ich glaube, es gibt noch ganz schön viel, also die ganzen Internetprotokolle, das ist alles deterministisch. Ganz viel Logistik ist deterministisch. Also deterministisch im Sinne von, ein Computer berechnet genau eine optimale Lösung aus. Deswegen unterscheiden wir in der Informatik auch Algorithmen und Heuristiken. Also es gibt noch ganz, ganz viele Algorithmen, die sind mathematisch beweisbar, liefern die ihnen immer die perfekte Antwort. Und Heuristiken, das sind so Regeln, die gelernt wurden oder mal aufgeschrieben wurden, nach denen man wahrscheinlich ein gutes Ergebnis bekommt. Und der gesamte KI-Bereich fällt unter diesen Bereich der Heuristik. Und deswegen, nein, ich glaube, es ist gar nicht überall KI drin. Wir reden nur so wahnsinnig viel drüber. Und es gibt natürlich auch diese große Bandbreite. Und das sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren. Im Moment in den Medien geht es ja bei die KI immer nur um Sprachmodelle. Und das ist eine unzulässige Verkürzung. Und mir macht das auch wirklich Sorgen, denn diese LLM-Sprachmodellblase, die wird bald platzen, weil wir eben sehen, dass damit kaum Geschäftsmodelle zuverlässig ablaufen können. Und es wäre schade, wenn dann der ganze Rest der KI-Forschung, der so wertvoll ist, Bilderkennung zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik, wenn der dann gleich mit ausgekügelt würde, wie wir es in den letzten 2, 3 KI-Wintern gesehen haben.
Das ist interessant. Das heißt, Sie gehen auch davon aus, dass ein Platzen dieser Blase stattfinden wird.
Absolut. 100%. Und wir sehen das ja auch. Also ich meine, wenn man sich die Gewinne von OpenAI anguckt und die Schulden, die die aufnehmen, dass sie jetzt schon darüber nachdenken, ob der Staat sie nicht rausholt. Auch diese, wir müssen Erwachsene wie Erwachsene behandeln, die Erotikfunktion, die mir auch große, große Sorgen macht. Also man sieht schon, da wird nach Strohhalmen gegriffen.
Lass uns einfach nochmal auf das Thema kommen. Ethik und KI, da kommen wir gleich auch schnell in Bereiche rein, die wir nachher noch besprechen, weil Saatkorn ist ja ein Podcast, der sich speziell auch an HR-EntscheiderInnen richtet, also Leute, die irgendwie im Personalbereich tätig sind. Aber nochmal eine Ebene davor, Ethik und KI, warum muss man sich darum überhaupt kümmern?
Also das Erste ist für mich eine Berufsethik. Wenn ich behaupte als Informatiker, meine Maschine kann dies oder das, dann sollte das besser auch der Fall sein. Und auf der anderen Seite ersetzen Softwaresysteme Regeln, die wir uns als Menschen in sozialen Prozessen teils über Jahrhunderte gegeben haben, wo wir sehr darauf geachtet haben, dass es Checks and Balances gibt. Ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Beruf. Ich vergebe Noten. Dagegen kann man Widerspruch einlegen. Dann entscheidet zuerst ein professoraler Kollege. Dagegen kann man wieder Einspruch erlegen. Und dann geht es an den Unipräsidenten tatsächlich. Und dann kann man vor Gericht ziehen. So, und das sind so Checks and Balances, die sind sehr darauf ausgelegt, dass es zwischen Menschen passiert, die eben bestimmte Dinge können und nicht können. Und der Computer kann andere Dinge und kann andere Dinge nicht. Und insbesondere kann der Computer außerhalb von Algorithmen keine Begründung geben, warum er dies oder das ausgerechnet hat. Also das heißt, wenn Sie Ihr Sprachmodell fragen, dann können Sie natürlich das Sprachmodell fragen, warum hast du das jetzt gemacht? Dann wird es Ihnen eine Antwort zusammendengeln, die so klingt wie das, was ein Mensch sagen würde. Aber eigentlich müsste die Maschine ja sagen, ich hatte sehr viele Trainingsdaten und dann habe ich so Wahrscheinlichkeitstabellen und so. Also das heißt, wir kriegen keine echte Erklärung von diesen komplexen KI-Systemen. Und das ist eigentlich ein fundamentaler Bestandteil in vielen sozialen Prozessen, um Diskriminierung, um ungerechtfertigten Entscheidungen vorzubeugen. Und deswegen müssen wir darüber reden.
Und da kommt ja auch das ganze Thema Algorithmustransparenz mit rein. Sie hatten es ja eben schon angesprochen. NGO-mäßig waren Sie da eine ganze Zeit lang unterwegs. Ich habe so ein bisschen rausgehört, Sie unterstützen das gedanklich auf jeden Fall immer noch. Algorithmustransparenz. Wer muss sie eigentlich herstellen? Wie kann die eigentlich hergestellt werden?
Also wir finden, dass es immer der Betreiber letztendlich die Verantwortung haben muss. Also der Betreiber, das ist diejenige Person oder Institution, die sagt, du verwendest jetzt dieses KI-System als mein Angestellte. Und diese Person hat ja aber meistens die Software nicht selber entwickelt, sondern hat einen Auftrag gegeben an ein Softwareentwicklungsteam. Und mit diesem Auftrag kann man natürlich einen Teil der Verantwortung dann auch abgeben. Du musst Daten verwenden, die zu dem Anwendungsfall passen. Sie müssen divers genug sein, dass die verschiedensten Bevölkerungsgruppen gut abgebildet sind. Und gleichzeitig gibt man eben Anweisungen dann an die Angestellten, die Angestellte, die eine Entscheidung treffen muss, zum Beispiel in der Verwaltung. Und auch da kann man dann sagen, als soziale Regel kann man sagen, der Klient, über den entschieden wird, der darf sich aber wehren gegen die Klassifikation, die der Computer erstellt hat. So hat man es zum Beispiel beim Arbeitsmarktservice in Österreich sich vorgestellt. Die hatten ein KI-System, das Leute einteilen soll in bekommt eh wieder Arbeit, braucht keine Weiterbildung, bekommt eh keine Arbeit mehr, braucht erstmal andere Arten von Unterstützung. Und diese mittlere Gruppe, auf die sollten sich die Weiterbildungen konzentrieren. Und diesen sozialen Prozess rund um die Entscheidung oder Vorentscheidung der Maschine, den kann man gestalten. Und auch das ist Verantwortung des Betreibers. Und damit kann er dann eben auch Verantwortung abgeben an die Personen, die dann die eigentliche Entscheidung treffen.
Das ist interessant. In den USA gibt es ja gerade zwei sehr unterschiedlich gelagerte Sammelklagen gegen HR-Anbieter. Das eine ist Workday, das andere ist Eightfold. Da müssen wir jetzt aber hier überhaupt gar nicht in die Tiefe gehen, wo halt BewerberInnen aus unterschiedlicher Perspektive gesagt haben, wir sind hier diskriminiert worden oder nicht genügend berücksichtigt worden. Ich glaube, dass diese Fälle in Europa so, wie sie in den USA jetzt stattgefunden haben, wahrscheinlich eher nicht möglich sind. Zumindest dann nicht, wenn sich die Betreiber wirklich an den EU-AI-Act halten, der ja durchaus gerade im Recruiting sagt, das ist ein Risikobereich. Da können wir nicht einfach nach Lust und Laune, ich übertreibe jetzt natürlich, verfahren. So,
Ich habe eine interessante Geschichte dazu. Wir haben tatsächlich eine große deutsche Firma dazu beraten, für eine der beiden Firmen, ich sage jetzt nicht welche. Und zu Beginn, also diese Firma hat sehr viele Bewerbungen, wollte so ein Vorscreening haben. Und zu Beginn hat eine der beiden Firmen gesagt, sie könnten eben ein Scoring geben, auf die dritte Nachkommastelle, wer jetzt besser ist oder nicht. Und wir haben der Firma stark davon abgeraten, weil wir denken, dass das bei weitem die Kapazität des Ansatzes überschreitet. Das ist genau das, was ich meine, dass diese Berufsethik, tut mir leid, ihr versprecht da etwas, was auf dieser Granularität einfach nicht möglich ist. Wir haben der Firma dann empfohlen, das auf 5 Kategorien runterzubrechen. Und tatsächlich hat gegen Ende des Projektes die Firma selber dann auch gesagt, wir machen jetzt nur noch 5 Sterne, aber sie hatten noch halbe Sterne. Also das heißt, sie haben 10 Kategorien angeboten, was ich noch ganz okay fand. Das Projekt war deswegen toll, weil die deutsche Firma uns sehr viel Einblick gegeben hat in ihre Prozesse. Aber bei den Amerikanern, die haben zwar alle immer sehr nett getan, aber wir haben im Endeffekt nichts wirklich vom Code gesehen, so dass wir das wirklich hätten beurteilen können, wie sie es genau machen. Und auch aufgrund dessen haben wir dann eben der Firma gesagt, ihr dürft das nicht so granular machen. Also das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Wie schön, dass die jetzt verklagt werden. Ich finde, das ist schon auch wichtig, aber man kann es eben auch richtig machen, indem man diese Scores verwendet und dann aber nicht so granular, sondern in größere Gruppen zusammenfasst. Und ich glaube, dann wird es da auch keine Klagen geben.
Ja, am Ende ist es ja ein Transparenzthema, ne? Also ich will jetzt gar nicht über die beiden Anbieter hier sprechen. Darum geht es mir überhaupt gar nicht, sondern mir geht es eigentlich darum, aus einer Anbieterperspektive, da muss ich ja eigentlich dann sicherstellen, dass ich möglichst sehr transparent darlegen kann, was passiert hier eigentlich in den KI-Entscheidungen und auf Basis welcher Daten treffen wir eigentlich welche Entscheidungen. Also im Grunde genommen ist das Ganze so eine Anti-Black-Box-Diskussion, die wir führen. Und da finde ich persönlich ist ja gut, dass in Europa das Regelwerk ein bisschen strenger ist, um halt entsprechenden Missbrauch zu vermeiden. Gleichzeitig bin ich neben meiner Saatkorn-Tätigkeit hier auch CEO eines Unternehmens, was mit HR-Technologie Geld verdient und denke auch manchmal, ja, wir Europäer neigen dazu, alles immer regeln zu wollen, was natürlich dann Prozess deutlich langsamer macht. Und auch gerade im internationalen Wettbewerb ist für Technologieanbieter gar nicht so leicht ist, da standzuhalten. Aber wie schauen Sie da drauf? Ist das eigentlich eine Chance für Europa? Also stärker zu sagen, wir wollen hier mehr Transparenz, wir wollen hier mehr Gerechtigkeit, wir werden auch rechtlich durchsetzen, dass das so ist. Oder ist das wirklich ein Wettbewerbsnachteil? Auch vor dem Hintergrund dessen, was geopolitisch gerade so passiert.
Also dazu habe ich mein letztes Buch geschrieben, Die KI war's. Ich forsche nämlich insbesondere zu der Frage, wann Maschinen unterstützend sein können bei Entscheidungen. Und ich habe festgestellt, dass es im Wesentlichen nur 4 Arten von Entscheidungsfragen gibt. Das eine sind singuläre Fragen. Das haben wir in der Corona-Pandemie gehabt. Sollen wir jetzt nochmal einen Lockdown haben oder nicht? Glücklicherweise haben wir das so selten, dass es nicht genug Trainingsdaten gibt, als dass maschinelles Lernen uns da irgendwas helfen kann. Singuläre Fragen sind raus. Fakten, das sind für mich Dinge, bei denen es ein Nebenverfahren gibt, das intersubjektiv Ergebnisse feststellt. Und da können KI-Systeme sehr gut helfen. Also das berühmte Spaltmaß bei den VW-Wagen, das kann natürlich heute mit Bilderkennung erkannt werden, aber da kann eben auch ein Mensch hingehen und mit einer Schiebelehre gucken, ob das stimmt oder nicht. Und dann weiß man ganz genau, wie gut die Maschine es macht im Vergleich zu diesem alternativen Weg, der zum Beispiel mehr kostet. Dann gibt es Zukunftsvorhersagen, die faktischer Natur sind. Das heißt, ich kann in ein paar Monaten nachgucken. Eine Maschine sagt mir, OpenAI wird es in ein paar Monaten nicht mehr geben. Das kann man dann eben nachgucken. Aber da muss man schon vorsichtig sein, denn es gibt Voraussagen, die die Zukunft verändern. Und genau da sind wir bei HR. Wenn jetzt Ihnen die Maschine sagt, das ist keine interessante Bewerberin, werden Sie eben nicht feststellen, ob das nicht doch eine interessante Bewerberin gewesen wäre, weil Sie sie einfach gar nicht mehr einladen. Und dann gibt es die große Gruppe der Werturteile. Und da habe ich eine tolle Definition gefunden von Kahneman, Siboney und Sunstein in ihrem Buch Noise. Und die sagen, ein Werturteil, das ist etwas, wo sich Expertinnen und Experten nicht beliebig uneinig sein dürfen. Das muss man erstmal sacken lassen. Wenn sie sich einig sein müssten, wäre es ein Fakt. Wenn sie sich gar nicht einigen müssen, wäre es eine Meinung. Und Werturteile, das sind komischerweise die Sachen, über die wir am allermeisten reden bei KI. Warum wollen wir als Menschen so, so gerne diese Dinge abgeben? Weil die wahnsinnig anstrengend sind. Das ist aber genau der Teil, den Computer gar nicht gut können. So, und jetzt kommen wir zum Wettbewerbsnachteil. Wenn wir uns in Deutschland jetzt einfach mal konzentrieren würden auf die KI-Systeme, die gar kein Risiko darstellen, weil sie eben nicht diskriminierend sein können. Also alles, was protokollierend ist. Ja, ich hatte ein Bewerbergespräch und das wird automatisch protokolliert. Etwas Handgeschriebenes in eine digitale Form zu überführen. Also ich finde, wir haben diesen Markt der Risikoklasse 0, wo einfach gar nichts ist. Den haben wir doch noch lange gar nicht ausgeschöpft. Warum wollen wir denn immer unbedingt diese Werturteile? Wen soll ich einstellen? Wer matcht am besten auf mein Team? Warum wollen wir genau das an KI abgeben?
Ja, weil es bestimmte menschliche Entscheidungen halt leicht macht, die auch unangenehm zu kommunizieren sind natürlich. Ne? Das war immer ein bisschen einfach zu sagen, habe ich ja gar nicht entschieden, hat die Maschine gemacht. Ne? Dann ist man aus dem Dilemma raus. Ich glaube halt selber auch, dass es echt Sinn macht, oder ich formuliere es mal ganz krass, ich glaube, am Ende wird es in Bewerbungsprozessen immer zwei Menschen geben, die sich gegenüber sitzen, aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich nicht für alle Jobprofile, muss ich einschränkend dazu sagen. Also wenn es jetzt irgendwie um einfache Tätigkeiten geht oder um, was weiß ich, Werkstudentenjobs oder so, da würde ich das echt in Frage stellen. Mhm. Aber wenn es wirklich darum geht, hier sitzen zwei qualifizierte Menschen zusammen und überlegen, ob sie zusammenarbeiten wollen, würde ich immer meinen, der Bewerber, die Bewerberin wird ja erwarten, dass sich jemand anders auch wirklich Zeit nimmt und zwar keine Maschine, sondern ein Mensch, auch als Zeichen von Wertschätzung und Respekt. Also allein deshalb schon. Und dann kann es natürlich sein, dass da ganz andere Dialoge zum Tragen kommen oder vielleicht auch ganz anders diskutiert wird. Also man ist sich vielleicht nicht einig und gerade deshalb macht es Sinn, die Person einzustellen. Kann ja durchaus auch der Fall sein. Also so denke ich darüber. Aber ich glaube halt, an ganz vielen anderen Stellen kann man halt massiv schneller werden und massiv Dinge einsparen. Die hatten Sie auch gerade schon genannt. Also sind die Bewerberunterlagen vollständig als Beispiel.
Ja. Ne? Ein Klassiker.
Sowas. Genau. Also ne, das geht halt sehr schnell entsprechend mit KI. Genau. Was würden Sie PersonalerInnen und Führungskräften empfehlen? Das ist ja im Moment, ist es ein Hype-Thema. Ich habe irgendwann mal gefragt, fühlt ihr euch eigentlich überfordert durch all die Lösungsanbieter, die es im Markt gibt? Also allein in Deutschland im HR-Umfeld rund um Recruiting weit über 500 Anbieter. Wie soll man als Personalentscheider da jetzt verdammt nochmal das richtige System A kennen und B dann auch noch herausfinden, ob es für die eigene Firma das Beste ist? Also was würden Sie den Leuten raten? Wie solltet ihr euch dem Thema eigentlich nähern?
Also ich würde ganz grundsätzlich immer erstmal gucken, was sind die Prozesse, die arbeitsreich sind und die jetzt mit den neuen Systemen leichter gemacht werden können. Also zum Beispiel und risikoarm sind. Ne? Also Beispielsweise kann ich mir gut vorstellen, dass man ein Sprachmodell so trainieren kann, dass es Absagebriefe rechtlich korrekt macht, aber trotzdem auch ein bisschen persönlicher als das, was wir bisher bekommen, weil man weiß ja nie, ob man diesen Bewerber, diese Bewerberin nicht doch später noch einmal gerne hätte bei einer anderen Stelle. Also das ist zum Beispiel so etwas, wo ich denke, das hat wenig Risiko. Da muss man immer mal wieder reingucken, dass da keine Absagegründe genannt werden, die dann zu Rechtsstreitigkeiten führen. Also das heißt, zuallererst würde ich immer erstmal gucken, was sind die neuen sozialen Prozesse, die vorher noch nicht durch Maschinen automatisiert werden konnten, die geringes Risiko haben. So, jetzt meinen Sie aber wahrscheinlich HR-Software, die in irgendeiner Form Bewerber scored und charakterisiert, kategorisiert, oder?
Nee, ich habe schon insgesamt über Software gesprochen, jetzt gar nicht nur in dem Matching oder Kategorisieren. Auch da, ne, das gibt halt eine ganze Masse, die man sowieso machen kann, risikoarm, und irgendwann kommt man zu Fragestellungen, die eben nicht mehr risikoarm sind. Aber wie erkennt man das als Entscheider?
Also sobald die Maschine dabei helfen soll oder gar automatisiert Entscheidungen über das Leben oder das Eigentum von anderen Personen anfasst. Und da geht es eben gerade bei Bewerbungen darum, wenn man jetzt mit Maschinen entscheidet, wird eingeladen oder nicht, dann ist es sehr, sehr leicht, das untere Drittel zu identifizieren, wie Sie schon gesagt haben, ja. Die eingereichten Unterlagen sind nicht vollständig oder es wurde darum gebeten, es nur in einem PDF zu schicken und du hast wieder 10 Einzelfuzis da. Also wer auf die grundlegenden Nebenbedingungen einer Bewerbung nicht achten kann, das ist leicht zu identifizieren. Das war aber nicht so leicht, weil das eben unstrukturierte Daten sind. Und das ist jetzt, glaube ich, deutlich leichter geworden. Also hat der Bewerber überhaupt gesprochen über eine Ausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung oder so? Das konnte man früher tatsächlich nicht so einfach fragen, weil Lebensläufe so unterschiedlich aussehen. Und also eigentlich ist es immer dann kritisch, wenn es um mögliche Diskriminierung geht, um Fehlurteile, die das Leben eines anderen Menschen massiv beeinträchtigen.
Hört sich High Level erstmal ganz einfach an.
Ja.
Ich glaube, dann kommt man aber auch schnell in Graubereiche, wo es gar nicht mehr so einfach ist, sich das zu überlegen. Ich will darauf hinaus, welche Kompetenzen brauchen eigentlich Mitarbeitende und Führungskräfte heute, um sinnvoll, aber auch rechtlich abgesichert mit dem Themenfeld umgehen zu können?
Also das klingt jetzt vielleicht dumm, aber genau dafür habe ich meine Bücher geschrieben. Also in meinen Büchern habe ich so viele Einzelfälle beschrieben, dass man sich daraus eben so ganz abstrakt eigene Regeln bauen kann, dass man sieht, wo die kritischen Fälle sind. Es liegt eigentlich immer daran, dass die Trainingsdaten nicht divers genug sind. Und das höre ich eben auch ganz oft. Ich habe gerade wieder mit jemandem gesprochen, der unbedingt Menschen kategorisieren will und scoren will. Und dann fragt man, wo hast du denn die Daten her? Und dann sagen die, naja, die sammeln wir aus der ganzen Welt zusammen. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann lernt die Maschine ein Mischmasch, wie brasilianische Firmen ihre Angestellten einstellen und polnische und deutsche und amerikanische. Und das sind so unterschiedliche Kulturen. Was soll die Maschine denn da Konkretes lernen, was einen Bewerber oder eine Bewerberin für unsere Firma hier in Deutschland besonders wertvoll macht? Also da kann man immer mal hinfragen, aber es gibt eben auch Experten. Also wir haben jetzt gerade 7-jähriges Firmenjubiläum gefeiert, weil wir die Trusted AI GmbH gegründet haben, um genau solche Expertisen auch in Firmen reinzubringen. Gerade bei KMUs ist das immer noch unterdurchschnittlich. Die großen Firmen haben oft eigene KI-Abteilungen, aber es gibt genügend Anbieter und Expertinnen und Experten, die auch unabhängig sind und bei solchen Entscheidungen helfen können, Workshops geben können, aufschlauen können, Kompetenzen vermitteln können. Aber die Bücher sind ein guter und sehr billiger Anfang.
Absolut. Ich wusste bis gerade gar nicht, dass Sie auch teilweise ja selbst offensichtlich Firmen beraten, wenn man auf Sie zukommt und sagt, wir haben da Fragestellung. Spannend.
Okay. Ich freue mich. Ich darf in Hamburg in 3 Tagen einen großen Verlag beraten und wir freuen uns sehr darauf.
Ist das was kontinuierlich stattfindet oder sind das Sonderprojekte, die hin und wieder mal stattfinden bei Ihnen?
Na, vor allen Dingen macht das mein Geschäftsführer, Führer Dr. Tobias Kraft. Der hat bei mir promoviert und hat dann eine Zeit lang in, wie wir Akademiker sagen, in der Industrie gearbeitet. Also das heißt, er hat als Softwareberater gearbeitet und die Firma lief so ein bisschen nebenbei und der stürzt sich jetzt direkt rein und will vor allen Dingen Betriebsrätinnen und Betriebsräte ausbilden, aber gerne auch Arbeitgeber.
Was ich an Ihnen ja so spannend finde, ist, Sie nehmen ja durchaus teilweise eine Haltung ein, die ich manchmal bei der ganzen Technologieverliebtheit so ein bisschen vermisse, also der kritische Blick halt. Gleichzeitig aber auch nicht so kritisch, dass man daraus ablesen könnte, die ist ja immer dagegen. Also so sind Ihre Bücher ja nicht und Ihr Gesamtwirken zielt ja in eine andere Richtung, zielt ja eher darauf ab, so wie ich es verstehe, Menschen zu enablen, vernünftig mit KI umgehen zu können. Wie ist denn eigentlich Ihr Blick so, jetzt mal weg von diesen ganzen HR-Themen und Arbeitsthemen, sondern mal ganz generell, wie ist Ihr Blick auf die mittelfristige Zukunft? Sagen wir mal die nächsten 3 bis 5 Jahre. Wenn ich mit mit dem Menschen mich unterhalte, den ich persönlich kenne, der sich am besten mit KI auskennt, dann kommen wir immer an den Punkt, wo wir fasziniert darüber reden, was alles möglich sein könnte in Zukunft. Und gleichzeitig ist das immer nicht nur faszinierend, sondern auch erschreckend, weil man sich dann manchmal die Frage stellt, wo bleibt überhaupt der Mensch bei dem Ganzen? Na, also es ist halt verdammt viel möglich in so einer Science-Fiction-Denke, in so einem Szenario nach vorne gedacht. Wie schauen Sie da drauf?
Also mein allerneuester Vortrag, den habe ich jetzt gerade 2-mal gehalten. Da gucke ich auf 10 Jahre, was hast du jetzt eigentlich gelernt bei dem Ganzen? Und da stelle ich 3 Bücher vor, die ich für mich eigentlich immer wieder benutze, um rauszukriegen, kann KI das oder nicht? Und das ist einmal das Buch Regel von Laurent Destin. Dann ist es das Buch von Dan Davis, das heißt The Decision System, Why Big Systems Make Terrible Decisions, eigentlich ein Finanzexperte. Und das letzte ist Brian Cantwell-Smiths Promise of Artificial Intelligence. Ich gebe es Ihnen nachher noch in die Shownotes. Das müssen wir nachher nochmal sichern. Und die 3 kreisen eigentlich alle um die Fragen, wann können wir mit Hilfe von Regeln gute Entscheidungen treffen. Und Lorin Destin ist Wissenschaftshistorikerin und die hat sich das einfach mal über die Jahrhunderte angeguckt und die unterscheidet zwischen dünnen Regeln und dicken Regeln. Dünne Regeln sind so klar, dass sie sogar ein Computer durchführen kann. Und dicke Regeln, das ist das mit der Urteilskraft, da sind die Werturteile drin. Und die hat 2 ganz interessante Sätze gesagt. Die hat gesagt, hinter jeder dünnen Regel steckt eine dicke Regel, die hinter ihr aufräumt, die also die ganzen Ausnahmen auffängt, weil das kann der Computer grundsätzlich nicht. Der Computer kann nur Regeln, egal ob die maschinell gelernt werden, von Menschen gegeben werden, der kann nur Regeln. Und eine Ausnahme kann er per Definition nicht, denn wenn er sie erkennen könnte, dann wäre das ja schon wieder eine Regel. So, aber wir Menschen, wir können das. Und das andere war, dass sie so etwas gesagt hat wie, dünne Regeln, die finden sich in stark konstruierten Taschen der Welt. Also das heißt, man kann eine Firma so aufbauen, dass es da Teile gibt, die wirklich ganz klar reguliert sind, wo du einfach nach Schema F durchgehst. Aber diese Taschen sind wenig. Und das kann ich auch als Algorithmikerin bestätigen. Algorithmen gibt es eben nur für manche Probleme. Für die allermeisten Probleme gibt es nur Heuristiken. Und das heißt, diese Idee, dass die ganze Welt da draußen berechenbar ist, das ist einfach Unsinn. Und Brian Cantwell-Smith, der hat sich damit beschäftigt, was eigentlich Intelligenz ist, hat er gesagt, weiß ich auch nicht. Aber ich gebe mal so Minimalanforderungen. Du brauchst ein Weltmodell. Das haben KI-Systeme immer in Teilen. Damit musst du Vorhersagen machen können über die Welt. Dieses Weltmodell bildet die Komplexität der Welt niemals ab. Also muss es ständig angepasst werden. Und dazu, und das kann man diskutieren, muss man von diesen Vorhersagen wirklich abhängig sein. So, wir beide sind das, ne? Wenn ich mich verrechne, da kommt ein Auto von rechts und ich gehe auf die Straße, dann habe ich eine echte Konsequenz. Wenn ich mich sozial daneben benehme, dann habe ich eine echte Konsequenz. Das haben die Maschinen im Moment noch nicht. Und der Dan Davis in seinem Buch, der beschreibt ein Framework von Stafford Beer, einem Kybernetiker aus den 60ern. Und der hat sich über überlebensfähige Systeme Gedanken gemacht. Was brauchen wir? Wir brauchen dazu 5 Untersysteme. Das untere ist die Arbeitsebene. Da arbeiten wir nach Regeln, die sind explizit, die sind implizit, die lernen wir durch Abgucken, alles Mögliche. Darüber ist eine, die verteilt Ressourcen an die verschiedenen Arbeitsprozesse. Darüber ist die Management-Ebene und die dealt mit den Ausnahmen. Die regelt die Ausnahmen. Darüber, sagt er, braucht's noch eine Intelligence. Also Intelligence im Sinne von vorausschauende, informationssammelnde Einheit. Und darüber muss es noch die Identitätsebene geben, die sagt, wer sind wir eigentlich? Und nur in diesen beiden untersten Systemen, der Arbeitsebene und der Ressourcenverteilung, nur da ist es regelhaft genug, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Software einsetzen können. Der ganze Rest bleibt bei uns, weil wir die einzigen sind, die Ausnahmen erkennen können, die Muster erkennen können, die noch nicht ausreichend da sind und die eine Identität festlegen können. Und diese 3 Tools, die helfen mir immer wieder, mich zu erden und zu sagen, einmal durchatmen.
Ich übersetze und paraphrasiere jetzt mal zurück zu meiner Frage, wie sieht die Welt in 3 bis 5 Jahren aus? Würden Sie wahrscheinlich sagen, ganz hoffnungsvoll für uns als Menschen.
Auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt nicht in die völligen Machtungleichheiten begeben. Also was natürlich auffällt, ist, dass hier einige wenige Menschen das Geschick der technologischen Menschheit dirigieren, dass es riesige Ungleichheiten gibt im Ressourcenverbrauch. Wir werden jetzt im Sommer sehen, dass kaum einer von uns sich noch neue Hardware leisten kann, wenn irgendwas kaputt geht, weil genügend Milliardäre genügend Geld zusammensammeln, um die zukünftige Produktion einzusammeln. Also das heißt, wir müssen diese Abhängigkeiten tatsächlich kappen und ansonsten werden wir sehen, dass soziale Prozesse sich verändern werden. Dazu müssen neue Checks and Balances eingeplant werden. Und ich bin für Europa da ganz guter Dinge, aber wir werden auch ganz furchtbare Diktaturen sehen mit Überwachung, die wir uns so vorher gar nicht vorstellen konnten.
Ja, wir fangen ja schon an, das zu sehen. Also das ist ja irre, was da gerade passiert. Aber nicht Thema dieses Podcasts. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank im Hinblick auf die Zeit. Ich könnte eine Stunde mit Ihnen weiterreden. Das ist so interessant. Wir kommen aber schon leider ans Ende. Letzte Frage von mir. Sie haben jetzt so viel Inspirierendes von sich gegeben, dass ich mich kaum traue, die Frage zu stellen. Aber Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jetzt haben Sie schon ein paar Bücher benannt, die Sie immer wieder mal zu Rate ziehen. Aber ist Ihnen irgendwann in letzter Zeit was untergekommen, was Sie total inspiriert hat?
Also eigentlich hat das alles angefangen, als ich schon sehr klein war. Ich habe immer eher nach Mustern geguckt, die haben mich schon immer fasziniert. Und darum geht es ja bei der Entscheidungsfindung, gute Muster zu finden. Und ich lasse mich im Moment inspirieren von sogenannten Oberflächendesignerinnen, Musterdesignerinnen. Und das sind Personen, die so Muster entwickeln, wie bei Ihnen jetzt eben im Hintergrund vom Embrace Festival. Und das finde ich inspirierend, wie Künstler Muster finden, diese dann aber auch wieder aufbrechen, um sie für uns als Menschen interessant zu machen. Und ich glaube, darum geht es genau. Es gibt Dinge, die machen uns Freude, weil sie musterhaft sind. Und Kunst ist der Teil, der uns Freude macht, weil er eben Muster auch aufbricht. Das finde ich inspirierend.
Das finde ich auch. Warum, sage ich Ihnen gleich im Nachgespräch. Ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg. Und danke, dass Sie sich Zeit für Saatkorn genommen haben.
Sehr gerne.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.